Ist es allein die Sehnsucht, die einen zu reisen aufbrechen lässt? Eine Sehnsucht, die mit dem Reiseziel vielleicht gar nichts zu tun hat? Man macht sich auf den Weg, weil man nicht anders kann. Das fragt Anna Merkel in seinem Buch Das Unglück der anderen. In dem Buch erzählt Merkel von seiner Zeit als Mitarbeiter der Hilfsorganisation Kapanamur in einer Psychiatrie in Liberia und von seinen Reisen nach Afrika und in den Kosovo. Rainer Merkel ist heute unser Gast. Herr Merkel, was treibt die internationalen Helfer in Krisengebiete? Sind es Sehnsüchte, Ängste und Erwartungen, die viel mehr mit ihnen selbst zu tun haben als mit dem Wunsch, selbstlos zu helfen? Muss diese Frage nicht alle Helfer begleiten?
In der New York Times gab es mal länger einen Artikel darüber, wo sehr schön unterschieden wurde zwischen Seeker und Runner, also Leute, die auf der Suche sind und Leute, die auf der Flucht sind vor etwas, also vor ihrem Leben in Deutschland, wo sie vielleicht mit ihren hohen Erwartungen nicht ans Ziel gekommen sind und dann ihr Glück im Ausland suchen. Und es gibt natürlich auch die Überlegung, das hat meine Psychologin auch so sozusagen so gesagt, dass man im Krisengebiet, im Chaos des Krisengebietes so eine Entsprechung zu seinem eigenen Chaos, seinem eigenen psychischen Chaos sucht und findet. Aber davon abgesehen würde ich aber doch sagen, überwiegend sind das ja Leute, die hochprofessionell sind, die dorthin gehen, die gut ausgebildet worden sind und die vielleicht eine Neigung natürlich dazu haben, auch an ihre Grenzen gehen zu wollen und sich immer wieder neu erfinden zu wollen. Das mag sicher eine Rolle spielen. Aber ich würde jetzt nicht pathologisieren, ja, oder psychologisieren die Leute, die für Hilfsorganisationen arbeiten.
Hat man in den Ländern dort nicht auch ganz andere Möglichkeiten, sein Potenzial auszuschöpfen? Man hat einen großen Gestaltungsspielraum, also all das, was man bei Jobs unter Umständen in Deutschland nicht hat.
Ja, natürlich, das ist auch in gewisser Hinsicht eine ganz irreale Situation. Ich bin ja zum Beispiel als Psychologe für Kapanamur in Liberia gewesen. Ich war sicherlich einer der ganz wenigen Psychologen, die im Land zu dem Zeitpunkt auch da waren. Es gab noch eine andere deutsche Psychologin, die auch in der Regierungskommission mit war, wo wir die Mental Health Policy entwickelt haben. Es gibt kaum Psychotherapeuten im Land. Es gibt einen einzigen Psychiater, das gab es zu dem Zeitpunkt, wir sprechen jetzt von 2008, 2009, einen einzigen Psychiater. Deswegen ist es natürlich dann auch, sage ich mal, ein bisschen schräg, wenn man dann dort plötzlich in so eine Rolle bekommt und Aufgaben zugeteilt bekommt, die man in Deutschland nicht umsetzen würde. Aber auch unabhängig davon ist natürlich die Arbeit immer vielfältiger und vielgestaltiger, als sie hier ist, weil man viele Sachen auch übernehmen muss, die normalerweise nicht zu dem Job dazugehören, wie eben die Tätigkeit in der Psychiatrie, die eben auch beinhaltete, dass wir halt im Gefängnis waren, dass wir mit der Regierung immer wieder zusammengearbeitet haben, dass wir Leute ausgebildet haben, Leute eingestellt haben und mit Patienten gearbeitet haben. Also es gibt ganz viele Faktoren, Aufgaben, denen man es zu tun hat. Und wenn man das annimmt, dann ist es natürlich auch eine Erfahrung, dass man plötzlich merkt, dass man Dinge kann, von denen man noch gar nicht wusste, dass man sie kann.
Nähert man sich in der Psychiatrie den Menschen anders, als man sich in der Psychiatrie in Deutschland Menschen nähern würde? Das ist doch eine ganz andere, ja, Geschichte, die diese Menschen haben, auch eine ganz andere Geschichte, mit Problemen umzugehen. Dazu kommt die Frage der Trauma. Hier benutzt man ja alle Nase lang das Wort traumatisiert. Das hat da ja eine ganz andere Bedeutung, wenn man den Bürgerkrieg und anderes im Hinterkopf hat.
Ja, wir hatten in der Psychiatrie natürlich erstmal überwiegend die schweren psychischen Erkrankungen, Patienten, die vielleicht zusätzlich auch noch traumatisiert waren, aber für die nur, sage ich mal in Anführungszeichen, Traumatisierten gibt es kaum Behandlungsmöglichkeiten in Liberia, da ist auch gar kein Geld da. Einige NGOs im psychosozialen Bereich bilden zwar Leute aus, aber dann können die ja gar nicht mehr bezahlt werden langfristig. Die Arbeit mit den Patienten war natürlich schon auch anders. Es war für mich spannend zu sehen, dass zum Beispiel die wenigen Patienten, die wir aus den USA bekommen haben, wir hatten zum Beispiel mal einen liberianischen Patienten, der aus den USA abgeschoben wurde, der war dort in mehreren Kliniken. Da habe ich gemerkt, dass der Umgang mit professionellen Helfern, ob es nun Sozialpädagogen, Psychologen und Therapeuten und Psychiater sind, natürlich einen Patienten ganz anders prägen und ihm aber auch, sage ich mal, Widerstandsmittel an die Hand geben, mit denen er sich gegen diese Helfer zur Wehr setzen kann oder auch vielleicht sogar manchmal muss. dann hat man es viel schwerer mit diesen Patienten als mit den liberianischen Patienten, die manchmal auch vielleicht froh waren, wenn sie bei uns gelandet waren, weil sie außerhalb des Krankenhauses auch angekettet waren und auch verprügelt wurden, wenn sie dann aggressiv wurden. Also der Umgang mit Mental Health, also mit psychischen Erkrankungen in Liberia, ist natürlich schon anderer. Die Gesellschaft ist da nicht so vorbereitet und stigmatisiert diese Erkrankung natürlich auch, sodass die Patienten, der Umgang mit ihnen mir leichter erschien, jetzt erstmal auf der Oberflächenebene.
Ihr Reportagebuch »Das Unglück der Anderen« erzählt auch viel über Sie selbst. Sie laufen, Sie spazieren in den Kapiteln über Liberia, die Sie über Liberia schreiben. Sie gehen nachts durch Afrika, durch Monrovia. Sie sind in Liberia und Sie erzählen von Ihrem nächtlichen Spaziergang an einer Stelle. Irgendwo auf meinem langen, haltlosen Weg, so schreiben Sie, meinem Versuch, dem Geheimnis von Liberia auf die Spur zu kommen. Den Fragen, warum ich hier bin und was ich hier eigentlich zu suchen habe. Und vor allem, warum ich noch einmal zurückgekehrt bin. Sie fahren dann noch einmal nach Liberia. Sie drohen dort von großen Löchern, von einem großen Loch verschluckt zu werden. Was ist das für eine Bedrohung?
Ich war ja noch mal in Liberia, dann nach meinem einjährigen Aufenthalt als NGO-Mitarbeiter für Kap Anamur. Später dann, um eine Reportage zu schreiben über den Präsidentschaftswahlkampf 2011. Und da war ich ja nicht mehr als NGO-Mitarbeiter da. Und gleichzeitig war ich aber auch noch mal als jemand da, der noch mal das Krankenhaus aufbesucht, der noch mal guckt, was machen meine Freunde, die noch da sind? Was heißt es eigentlich für eine NGO zu arbeiten? Was ist da eigentlich passiert? Und ich hatte große Schwierigkeiten, wieder zurückzufinden nach Deutschland nach dem Jahr und merkte, dass das nicht spurlos an mir vorübergegangen war, dass das mein Leben durcheinander gebracht hat und dass diese Intensität der Arbeitserfahrung mich doch sehr geprägt hat. Und gleichzeitig habe ich mich auch gefragt, ja, was machen diese Helfer da? Ja? Also was ist das eigentlich, was einen da so hinzieht? Und das Buch »Das Unglück der Anderen« ist auch eine Auseinandersetzung damit. Ja? Ich komme aber da zu keinem Ergebnis. Und es gibt auch Momente der Desorientierung oder der Verlorenheit, wo ich dann plötzlich tatsächlich in einem Abend mal nachts zu Fuß durch Monrovia laufe, was ich sonst niemals gemacht hätte, was auch nicht ganz ungefährlich ist. Eine versuchte Auseinandersetzung, der dann noch bis Afghanistan führt und sehr persönlich ist, weil ich denke, man kann da nur über seine individuelle Erfahrung was erzählen, was das mit einem macht, ja? Also wie schwer diese Rückkehr auch ist.
In Afghanistan kommt es zu einer Krise, die Sie dort beschreiben, die Sie dort erleben. Sie schreiben, dass Sie nach Afghanistan gekommen sind, um jetzt endlich, Zitat, festzustellen, dass der Selbstbetrug, dem Sie ausgesetzt sind, noch größer und noch umfassender ist, als Sie es sich überhaupt haben träumen lassen. Das sind harte Sätze, auch sehr kritisch gegenüber sich selbst. Welchen Selbstbetrug meinen Sie da?
Das hat natürlich ganz speziell mit meiner Situation zu tun, dass ich natürlich als Schriftsteller in so einen Job reinkomme. Ich habe ja als Psychologe immer nur punktuell gearbeitet, sozusagen freiberuflich, aber nie in so einem intensiven Zusammenhang wie in Liberia. Und dieser Kontrast zwischen dem selbstorganisierten Leben als Schriftsteller und dem nicht fremdgesteuerten, aber doch von außen gesteuerten Leben als NGO-Mitarbeiter, der war für mich ganz enorm. Ja. Größer als der Kontrast für andere Leute, die in dem Bereich arbeiten, aber trotzdem, glaube ich, auch nicht ganz untypisch. Eine Freundin von mir, die dann auch meinen Job in Liberia übernommen hat, die habe ich in Amsterdam mal besucht und die hat es sehr schön beschrieben, dass sie sich in ihr altes Leben wieder zurückhämmern muss. Ja, mit Gewalt muss man sich wieder in den eigentlich kleiner gewordenen Gestaltungsspielraum, den man dann zu Hause hat, wieder einfügen. Diese Probleme dann mit der Selbstwahrnehmung oder dieser Erfahrung auch der eigenen Beschränktheit in der Heimat, das ist in Afghanistan dann mit diesem Outpost der Bundeswehr, wo ich da zur Recherche war, so ein bisschen aufgebrochen, weil ich da unter Druck stand, auch wiederum eine Geschichte zu schreiben über diese Erfahrung. Ich dachte, ich kriege ja gar keine Geschichte. Ich war dann da ja auch Journalist, ja, embedded mit der Bundeswehr und ich hatte das Gefühl, ich kriege ja keinen guten Stoff, ich kriege keine gute Geschichte, ich erlebe hier nichts. Und da war der Druck, als Schriftsteller und Journalist was schreiben zu müssen, der hat sich dann so im Kurzschluss verbunden mit dieser Erfahrung der Lehre auch, die man haben kann, wenn man zurückkehrt nach so einer NGO-Erfahrung. Und das hat sich für mich da so zusammengefügt, dass ich da auch plötzlich auf die Idee gekommen bin, nochmal meinen Vater nachzudenken, der im Krieg beinahe ums Leben gekommen ist an der Front. Und diese ganzen persönlichen Themen sind in dem Buch dann auch behandelt worden von mir.
Sie fragen sich, ob es auch sein kann, dass Sie gerade deswegen, weil Sie mit Ihrem Vater nie darüber gesprochen haben, über den Krieg, über seine Erlebnisse, ob das nicht auch ein Grund sein könnte, warum Sie jetzt in Krisengebieten unterwegs sind, um zu gucken, was passiert, wenn irgendwo Krieg ist, was geht da in den Leuten vor?
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Sicher ist mein Vater auch jemand gewesen, der immer leidenschaftlich gereist ist. Und warum hat er das getan? Hat er doch eine eigene traumatische Erfahrung aus dem Krieg, an dem er teilgenommen hat, versucht, sag ich mal, zu bearbeiten oder was zu verdrängen, ja? Und inwieweit habe ich da was übernommen, ja? In dieser rastlosen Reisetätigkeit, die ich ja früher nie gehabt habe, ja? Ich habe ja jahrelang mich nicht von der Stelle bewegt in Berlin. Dieses Thema ist für mich nochmal deutlich geworden, als ich in Afghanistan war, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt mit Scharfschützen der Bundeswehr spreche, dann spreche ich auch über das Thema, dass mein Vater von einem polnischen Scharfschützen getroffen worden ist und nur ganz knapp überlebt hat. Und diese komplizierte Fragestellung, dass ich nicht eigentlich froh sein müsste, dass mein Vater an der Front ums Leben gekommen ist, weil das den deutschen Einmarsch sozusagen verhindern hätte können. Und wie ich damit dieser Situation umgehe, ja. Also wenn ich mich damit nochmal beschäftige, das war für diese Afghanistan-Reportage nochmal dann wichtig, geht dann über das NGO-Thema hinaus. Aber warum man reist, warum man sich auch Gefahren aussetzt, warum man in Krisengebiete aufbricht, ich war 3 Monate jetzt in Beirut im Libanon, warum man das macht, da gibt es ganz viele Gründe. Das kann man natürlich auch psychologisch durchdringen, muss man aber auch nicht immer.
Ihr Buch Das Unglück der Anderen ist jetzt, das wollen wir sagen, weiß Gott nicht, ein introspektives Buch über Rainer Merkel. Das ist nur eine Ebene des Buchs, die der Autor immer mitdenkt. In dem Buch geht es um den Kosovo, es geht um Liberia und Afghanistan. Es geht um die armen Länder der Welt in der Krise, deren Not sie schildern, von deren inneren, geistigen, kulturellen Reichtum sie aber auch in den Reportagen erzählen. Abschließend wage ich doch eine große Frage. Die Kluft zwischen den armen und reichen Ländern der Welt wird immer größer. Gibt es überhaupt irgendeine Hoffnung, dass sich reich und arm wieder näher kommen, oder droht die Welt an dieser Kluft zu zerbrechen?
Da würde ich mich lieber rausschmuggeln aus der Frage. Ich kann aber schon mal so viel sagen, dass ich der Meinung bin, dass auch unsere Bemühungen bei den Hilfsorganisationen natürlich auch, wenn man es mal so negativ sehen will, natürlich auch einen Aspekt der Kontrolle haben. Ja? Die NGOs, die wir finanzieren, die in Afrika und Asien und in Krisengebieten tätig sind, können auch als Kontrolleninstrumente wahrgenommen werden. Also ich finde, dieses Helfen ist nicht so uneigennützig, wie man denkt. Ich sehe nur bedingt Fortschritte da, aber ich sehe zum Beispiel auch eine größere Selbstbewusstsein in Afrika, und ich sehe, dass man auch wegkommen muss von dem Gedanken, dass die Afrikaner sich nicht selbst auch helfen können, also dass sie nicht selbst auch sehr wohl gut allein klarkommen können, und dass wir nicht mehr denken müssen, wir müssten da immer hinrennen und denen helfen. Ja? Also die brauchen natürlich Impulse, ja? Aber sie sind sehr wohl in der Lage, mit ihrer Krise zum Teil jedenfalls auch selbst umzugehen.
Vielen Dank, Rainer Merkel. Das Unglück der Anderen, Kosovo, Liberia, Afghanistan. So heißt sein Buch mit Reportagen aus den 3 Ländern. Erschienen ist das Buch im S. Fischer Verlag. Es hat 470 Seiten und kostet 22,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.